willkommen nach langer Zeit wieder einmal bei Männer, die weinen. Ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und für alle anderen Menschen natürlich auch. Heute ist Sonntagabend, der 6. März. Und ja, Gott sei Dank haben Felix und ich es mal wieder geschafft, uns hier zu versammeln vor unseren Interfaces auf der digitalen Frequenz unseres Skype-Anrufes, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Das freut uns sehr. Auch wenn die aktuelle Zeit alles andere als, ja, positiv stimmend ist, ist doch zumindest das ein kleiner Lichtblick an unseren persönlichen Horizonten und an euren hoffentlich auch. Ja, Felix, hallo, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's gut. Ich hab frei. Ich hab morgen auch noch frei. Ich muss erst Dienstag wieder arbeiten. Ich hab einen neuen Job. Genau. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich frei haben kann, ne? Sonst ist es ja einfach Montag.
Wäre sonst ein bisschen witzig. Ja, frei. Ich habe auch danach noch frei. Ich habe viel frei. Ich habe keinen Job. Das wäre eine Einleitung gewesen.
Genau. Ich verkaufe jetzt Miniaturen, so Warhammer-Minis. Also falls mal von euch jemand in Göttingen ist und Warhammer-Miniaturen kaufen möchte, im Warhammer-Store.
Oder wenn er die Wein-Autogramm haben möchte.
Ja, oder das. Da findet ihr mich. Oder mal quatschen will, wenn gerade nicht so viel
los ist. Ich wollte sagen, einfach quatschen möchte.
Ja. Genau, jetzt findet man mich jeden Tag, also von Dienstag bis Samstags, immer von 11 Uhr bis, ich glaube, 18 Uhr im Store.
Ja.
Genau. Wie geht's dir?
Herzlichen Glühstrumpf zum neuen Berufseinstieg.
Ja. Ich danke Ihnen.
Ich danke Sie. Ja, mir geht's, ja, nicht so toll. Ich hatte jetzt ganz lange und habe auch immer noch Sonderurlaub, dafür meine Bachelorarbeit zu schreiben, mein vermaledeites Studium endlich abzuschließen. Das läuft gar nicht so schlecht, ist nur doof, dass jetzt der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist und meine Freundin und ich uns getrennt haben. Ich bin wieder Single seit ungefähr einer Woche. Das ist nicht sehr schön. Das hängt auch immer noch sehr nach, das sorgt für große Stimmungsschwankungen, dann hätte ich nicht so einen tollen Freundeskreis, zu dem auch du, Felix, natürlich gehörst, mit denen ich mich regelmäßig bereits darüber ausgetauscht habe, dann würde es mir wahrscheinlich wesentlich schlechter gehen. Ich hatte jetzt gerade auch nochmal Besuch von meinen Eltern, ich war schon bei meiner Schwester und meinem Babyneffen, die haben mich auch gut aufgeheitert. Ja, ne, 2,5 Jahre sind 2,5 Jahre, oder nicht ganz 2,5 Jahre, aber deutlich über 2 Jahren. Und das will verarbeitet werden, weshalb unter anderem auch die aktuelle Folge den Titel der Krisen trägt. Da kann ich jetzt also auch über eine aktuelle etwas mehr sagen, so was das gefühlsmäßig auslöst, logischerweise keine privaten Details. Aber ja, das passiert gerade und eigentlich ist die Bachelorarbeit auch eine kleine Krise, die man sich da mental macht. Ich habe das Gefühl, ich bin über diesen Punkt ein bisschen hinaus, aber ich könnte mir allerhand Krisen machen, Zeitdruck und was da nicht alles dazu gehört. Hm. Ja, es ist kompliziert. Ich sage auch nicht mehr, dass es mir gut geht, wenn es mir nicht gut geht. Das habe ich auch jetzt wieder festgestellt. Also als ich beispielsweise unmittelbar nach der Trennung zu Freunden kam und mit denen gebowlt habe, da war es auch so, na Konsti, wie geht's? Nicht so schlecht, sehr schlecht. Ich habe mich gerade getrennt. Also nicht, ne? Wir haben uns gerade getrennt. Und alle so, was? Gerade eben? Und ich war da so, ja, doch, gerade eben vor 4 Stunden. Und ja, war nicht toll. Ja, aber es muss ja weitergehen, ne? Was soll man machen?
Ja, das knallt, ne? So eine Trennung nach ein paar Jahren, das ist
ja. Also, es war nicht out of the blue. Ich hatte durchaus Vorlaufzeit, mich irgendwie darauf einzustellen. Aber es ist dann, wenn es dann wirklich passiert, nochmal Schuhe ausziehend und wirklich schrecklich.
Voll.
Schrecklich.
Ich weiß genau.
Es ist auch, glaube ich, die bestmöglichste Trennung, die man so auf Gefühlsebene hätte machen können. So, wir sind uns nicht böse und sind in Liebe auseinandergegangen, wenn man das so sagen kann. Also ich habe auch überhaupt keine bösartigen, bitteren Gefühle ihr gegenüber. Aber es ist manchmal einfach so, dass Liebe alleine nicht reicht. Das war bei unserer Beziehung der Fall. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Und das ist sehr bitter. Also das Gefühl ist bitter, aber nicht so. Die persönliche Einstellung hat sich nicht in Bitterkeit verwandelt gegenüber der anderen Person, sondern es ist ein mit den Umständen zurechtkommen Zustand, den Umständen zurechtkommen müssen Zustand. Und das ist nicht sehr toll. Das macht keinen Spaß. Und immer wenn man denkt, ah ja, jetzt geht's mir gut, dann ist es dann doch noch nicht ganz vorbei.
Es wird besser, glaube ich. Ja. Gehe ich von aus.
Ja, voll. Es ist schon besser geworden.
Aber es wird, also wenn du ähnlich veranlagt bist wie ich und das so habe ich dich kennengelernt, dann wird das auch eine Weile einfach noch dauern.
Ja, voll, total.
Bei mir ist es jetzt, also die letzte große Trennung von so Leuten, wirklich auch so NestpartnerInnen, Menschen, die ich so hatte, das war 2019, noch vor der Pest. Und ich sag jetzt immer nur noch die Pest zu Covid, weil das ist irgendwie schöner. Das ist so ein, dann weiß man Bescheid. Vor der Pest und vom Dritten Weltkrieg. Wer hätte das gedacht? Anyway, aber das hängt mir teilweise immer noch nach. Also es gibt Momente, da bin ich dann immer noch so, ach ja, war schon schön. Wenn ich mir dann noch Fotos oder Videos oder sowas angucke. Wir waren ja zusammen in Norwegen und ich bin ein paar Tage früher geflogen, weil ich musste, weil ich schauspielern musste. Und dann hat sie mir damals noch so ein Video geschickt, wie sie alleine durch Nordnorwegen fährt im Auto ihres Vaters in Richtung Nordpol unterwegs ist quasi, ne? Und es ist 23 Uhr, das merkt man auf dem Video überhaupt nicht, weil das war mitten im Sommer, da war, geht die Sonne ja nicht unter. Und es ist 23 Uhr und sie fährt und fährt und sie meint, ich bin jetzt seit Stunden unterwegs, aber ich habe gar keine Lust irgendwie anzuhalten, weil ich bin nicht so müde und jetzt, wo du nicht da bist, dann hat das auch alles irgendwie gar keinen Sinn, weil da gibt es nichts, worauf ich mich freuen kann, wenn ich an den Rand fahre und Pause mache, da ist nichts, da ist niemand, da bin ich ganz alleine und muss dann irgendwie schlafen oder sowas und das möchte ich nicht. Und das war sehr, sehr berührend auch, als ich mir das nochmal angeguckt habe und wir haben uns neulich mal wieder auf einen Tee getroffen und die ersten paar Minuten davon waren auch, die haben gut reingehauen. Auch irgendwie wieder. Ja. Also gar nicht, wir haben auch keine negativen Gefühle einander gegenüber, im Gegenteil. Aber es war trotzdem so, uff.
Das war ein schöner Soundeffekt bei deinem Uff gerade dabei. Danke. Es ist ja schon fast egoistisch anmutend, wenn man in der heutigen Zeit, in den letzten, ich glaube, acht Tagen sind es jetzt, über so persönliche negative Momente spricht und dabei die Weltlage außer Acht lässt. Ironischerweise fällt das Datum meiner Trennung, unserer Trennung, auf den gleichen Tag wie den Beginn der Ukraine-Invasion durch Wladimir Putin und das russische Heer. Und das ist so im Moment, glaube ich, das dominierende Thema. Und ich glaube schon, dass man da von einer Krise sprechen kann. Deshalb fällt das natürlich auch in diese Folge. Mhm. Und nun ist das beides gleichzeitig für mich persönlich hochgekommen. Ich bin sicher, für eine Menge anderer Menschen, die noch allerhand anderes Zeug um die Ohren haben, war das auch nochmal so ein Ding on top. Und ja, wie ging es denn dir damit, Felix? Wie hast du die ganze Situation mitbekommen? Lass uns vielleicht nicht zu lange auf den Details rumhacken, weil ich bin sicher, alle haben es satt, die ganze Zeit schon im Newsfeed damit konfrontiert zu werden. Aber es ist trotzdem nicht unwichtig.
Ja, das ist eine richtig gute Frage eigentlich. Ich bin ich glaube, ich bin einfach eines Tages wach geworden und habe dann morgens, das passierte ja über Nacht, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, irgendwie abends, ne? Und ich bin, glaube ich, am Freitag wach geworden und am Donnerstag war schon so, uiuiui, wer weiß, vielleicht, und am Freitag guckte ich dann auf Tagesschau und dann war ich so, dieses Gefühl von, das hatte ich nur ein einziges Mal und das war im November 2016, als Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde. Da habe ich nämlich auch morgens auf mein Handy geguckt und war so, seitdem habe ich, ich war sehr vorsichtig mit der Menge an Medien, die ich konsumiere. Meistens gucke ich jeden Morgen irgendwie so den Tagesschau-Live-Ticker zum Tag durch, damit ich so ein bisschen on top bin von der ganzen Situation. Aber ich habe festgestellt, je mehr ich mich damit befasse, desto depressiver werde ich.
Ja.
Also habe ich gesagt, okay, ich möchte, ich habe das Gefühl, dass meine Verantwortung als Weltbürger ist, irgendwie, dass ich irgendwie informiert bin. Aber ich muss das nur auch nicht übertreiben, sonst werde ich ja nur bescheuert. Also gerade so als Menschen mit Angststörung, wenn man dann über einen kommenden Atomkrieg nachdenkt, das macht auch keinen Spaß.
Nee, überhaupt nicht, klar.
Insofern habe ich mich da viel, ja, jeden Morgen informiere ich mich mal kurz, dann bin ich kurz verwirrt und enttäuscht. Aber was mich sehr positiv überrascht hat, um auch dem größten Scheiß irgendwie fast was Positives abzugewinnen, ist, wie geschlossen der Westen auf den ganzen Kram reagiert hat mit den ganzen Sanktionen, die dann auch kamen, die meiner Meinung nach teilweise nicht weitreichend genug sind, aber da brauchen wir jetzt auch nicht lange drüber schnacken. Aber trotzdem, dass so schnell eine geeinte Reaktion vom Westen kam, das habe ich nicht erwartet. Ich habe erwartet, dass das ein längeres, beschissenes politisches Hickhack wird, bis sich da irgendjemand entscheidet, irgendwas zu tun.
Also ich hatte auch keine Erwartung, aber ich wurde auch überrascht davon, dass auch, weiß ich nicht, jemand wie Orban dann UkrainerInnen über die Grenze lässt und solche Sachen. Das waren schon ein paar krasse Sachen, die passiert sind. Warst du zufällig irgendwie demonstrieren?
Nein, das liegt aber auch daran, dass die letzte Woche halt in Düsseldorf war zur Ausbildung für einen neuen Job. Da war nichts. Da war ich den ganzen Tag arbeiten. Da war ich von 39 bis 18:30
Ja, klar, ich meine, arbeiten ist ein absolut legitimer Grund, um nicht demonstrieren zu gehen. Musste ich auch schon ein paar Mal.
Aber ich habe gesehen, du warst.
Ich war direkt auf der ersten organisierten großen Demo in Hamburg. Also das war ein Tag, nachdem die ersten Menschen so vereinzelt auf dem Marktplatz oder wo auch immer da in der Mitte von Hamburg sich getroffen hatten und so keine richtige Orga am Start war. Und das Witzige war, dass da noch Forderungen von ursprünglich ukrainischstämmigen Menschen, die da auf dem Podium gesprochen hatten, genannt wurden, die dann tatsächlich am nächsten Tag alle umgesetzt waren. Also da hat sich Deutschland noch gegen SWIFT gewehrt und gegen Waffenlieferung und am nächsten Tag wurde, glaube ich, im Laufe des Nachmittages beides verkündet. Und da hast du so richtig gemerkt, dass sich was bewegt. Ne? Das war schon krass und auch so das Einzige, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich jetzt was tun. Und so ist es ja bei Krisen häufig. Ne? Also wir können ja nochmal ein bisschen zurückspulen und uns fragen, was eine Krise ist. Ich habe dazu eine sehr fachlich korrekte Definition herausgesucht, denn sie stammt aus Oxford Languages. Ich weiß nicht, ob das das Wörterlexikon Deutsch ist, was mir das jetzt erklärt, oder das Oxford-Lexikon, das klingt auf jeden Fall. Alles, was mit Oxford beginnt, das klingt sehr seriös. Da wird das Wort Krise erklärt als schwierige Lage, Situation, Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Schwierigkeit, kritische Situation, Zeit der Gefährdung des Gefährdetseins. Oder ein kritischer Wendepunkt bei einem Krankheitsverlauf. Ähnliche Wörter, Auswegslosigkeit, Dilemma, Kalamität, kritische Situation, Notlage, Wendepunkt, Krise. Ja, und es hat sich auf jeden Fall angefühlt wie eine schwierige Lage oder eine sehr schwierige Zeit, eine definitiv gefährdete Zeit. Und dementsprechend kann ich auch total nachvollziehen, dass das Empfindungen auslöst, die sehr viel auf einmal sind, wo man auch gar nicht jetzt zuordnen kann, was ist das Hauptgefühl, was ich dem gegenüber gerade empfinde, dass, weiß ich nicht, demnächst hier Mini-Nukes hochgehen oder Putin sich noch ein paar mehr Länder schlappt, wenn er Lust hat. Und bei mir war es ehrlich gesagt so, dass ich entsetzt darüber war, wie ungeflasht ich war. Also es war so ein bisschen Fassungslosigkeit bei mir, aber ich habe das Gefühl, mittlerweile ist man so viele Krisenmeldungen oder Horrormeldungen in den Nachrichten gewohnt, dass selbst bei so Kriegszeiten, und das wirkte nun durch die geografische Nähe ja wesentlich präsenter als beispielsweise Syrien oder Afghanistan, ich so ein bisschen war, oh ja, jetzt ist Krieg, ja krass, und das war's. Also als Kind habe ich mir immer vorgestellt, boah, wenn eines Tages Krieg ist, hoffentlich muss ich dann nicht zur Bundeswehr. Also, so habe ich richtig Angst davor, dass ich mal so einen Krieg erlebe wie den Zweiten Weltkrieg und dass ich dann kämpfen muss. Furchtbar. Und das hatte ich jetzt gar nicht, sondern ich war so, ah ja, Krieg, krass, okay, zur Kenntnis genommen. Weiter geht's. Das beunruhigt mich persönlich ein bisschen. Ich scheine ein bisschen abgestumpft zu sein.
Also, was ich halt krass finde ist, und das hat auch jemand, das war jemand auf Twitter, meinte, als ich ein Kind war, habe ich gehofft, dass ich irgendwann mal ein historisches Ereignis erlebe.
Ja, ja.
Jetzt würde ich mir wünschen, dass ich nie wieder ein historisches Ereignis erleben muss. Und ganz ehrlich, I concur. Also ich gehe da komplett d'accord. Neben der Covid-Pandemie und dieser ganzen Scheiße jetzt, ich wäre froh, dass ich irgendwie, wenn ich bis an mein Lebensende keine großen historischen, es sei denn positive historische
Events. Nur so kulturelle Sachen, weiß ich nicht. Neues Buch, neuer Film.
Ja, das gerne. Aber
Mensch klettert barfuß den Mount Everest hoch oder so. Aber jetzt nicht unbedingt nächste Pandemie oder nächstes geopolitisches Shifting, wo Menschen sterben, die absolut nichts dafür können. So.
Ja.
Ja. Dinge. Und ich meine, es gibt genug Krisen, wie du schon sagst, die wir ja gerade nach hinten schieben. Also es gibt beispielsweise die Corona-Pandemie, die nicht vorbei ist. Es gibt die Klimakrise, die nicht vorbei ist. Und jetzt neben den ohnehin bestehenden geopolitischen Spannungen auch noch einen offenen Krieg. Teile von Deutschland sind, glaube ich, nur wenige 100 Kilometer entfernt von der Ukraine. Also 400, 600 Kilometer, irgendwie sowas? Kiew, also lächerlich nah dran eigentlich.
Kiew ist von Berlin. Ich hab
eine Katapultkarte im Kopf, ja.
Kiew ist von Berlin genauso weit weg wie Rom.
Ah. Ja, so. Das ist die Frage, ne? Man wäre wahrscheinlich deutlich beunruhigter, wenn in Rom Action wäre.
Wahrscheinlich. Es hat auch viel, also ja. was viel passiert ist, du siehst jetzt den unterschwelligen Rassismus der Gesellschaft, der da durchkommt, weil es
habe ich auch schon zugepostet.
Es sind weiße Menschen, die plötzlich auf der Flucht sind, plötzlich ist man da ein bisschen netter, als wenn es irgendwie braune oder schwarze Menschen sind. Gleichzeitig ist es so, der Krieg ist ja in der Ukraine, das sind ja Osteuropäer, das sind zwar weiße Leute, aber so weiße Menschen zweiter Klasse. Und das finde ich sehr, sehr besorgniserregend und schlimm. Ja, genau. Und wenn du, das ist ja das Ding, wenn du mit Rasseargumenten kommst, argumentierst du ja immer von der Position des Dritten Reiches aus im Endeffekt. Und ja. Da war es ja auch so, dass Menschen aus dem Osten Europas alle weniger wert sind.
Deshalb wurde mit denen ja auch nicht verhandelt, ja. Die sollten ja Diener und Vasallen werden, im besten Fall, und im Zweifel auch einfach getötet werden. Und das Witzige, das Gruselige an der ganzen Sache ist, dass das ja auch offen so gesagt wird. Also es gibt ganz viele News-Reports, wo beispielsweise, ich glaube, von der BBC oder ähnlichen Outlets, da ein Reporter steht und sagt, ja, wenn ich das sagen darf, das Gruselige ist, das sind Leute, die sind ja zivilisiert, die sehen aus wie wir, die haben Netflix-Accounts. Das ist so ein sinngemäßes Zitat. Ich glaube, kann auch aus verschiedenen Quellen kommen. Aber das wird gesagt über diesen Krieg. Ja, das ist gruselig, weil die sehen aus wie wir und die Städte sahen aus wie unsere und die haben auch Netflix-Accounts. Und da kann man dann plötzlich Empathie zeigen oder man kann das nachempfinden, man kann sich in deren Lage versetzen und erkennt auch an, dass das Menschen sind, denen man unbedingt helfen muss. Deswegen ja auch wirklich enorm viel gerade passiert in Deutschland und enorm viele Menschen sich dafür engagieren, dass diesen Flüchtenden geholfen wird. Aber natürlich ist es auch irgendwo ein riesen Armutsbekenntnis, was da gezeigt wird. Und mit keinem Argument könnte man erklären, warum Menschen, die beispielsweise aus Syrien, was 1:1 genauso aussieht wie wahrscheinlich gerade Mariupol oder Kiew, noch schlimmer wahrscheinlich sogar, wenn ich gerade an Damaskus oder so denke, ja, warum das jetzt weniger helfenswert war 2015, als es da losging, ne? Wo Putin übrigens auch involviert war. Aber ja, das sind noch mehr negative Eindrücke, die man über die Krise hinaus dann noch bekommt. Also nicht nur die Krise an sich wirkt negativ, sondern auch, wie sie gehandelt wird.
Das stimmt. Das ist schon alles irgendwie nicht so schön.
Was ist denn eine Idee, Felix, die du hast, um solche direkt oder indirekt erlebten Krisen persönlich zu handeln?
Wenn es persönliche Krisen sind, mit denen ich irgendwie, wo ich persönlich direkt, persönlich und direkt von betroffen bin. Ja, so im persönlichen Leben, wie zum Beispiel Anfang Januar oder Ende Dezember, wo ich meinen Job verloren habe. Das war für mich eine persönliche Krise, so eine kleine.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und dann versuche ich proaktiv irgendwas daran zu ändern. So mein Gedanke, dass ich dann so überlege, okay, cool, das ist der, so sieht's aus gerade, was machen wir jetzt? Wenn es so geopolitische Geschichten sind oder halt so generell Krisen wie die Klimakrise zum Beispiel auch, dann versuche ich eben informiert zu bleiben, am Ball zu bleiben, mich zu engagieren in dem Maße, in dem ich in der Lage bin dazu.
Ja.
Und dann aber auch meinen eigenen, die Zeit, die ich mich dem Informationsfluss, der in unserer Zeit durchaus unendlich ist, wenn man es zulässt, aussetze zu einem bestimmten Thema, dass ich den eben halt reguliere, so ich das kann, damit ich weiß, okay, pass mal auf, ich kann trotzdem irgendwie noch mein Leben nebenher leben. Denn was wir Menschen sehr, sehr gut können, ist Dinge verdrängen. Das klingt super zynisch, wenn ich das sage, aber das ist überlebenswichtig. Wenn wir das nicht könnten, würden wir nicht durchs Leben gehen können.
Das hatten wir auch schon öfters im Zusammenhang zu Ängsten. Genau.
Dann würde uns aber die ganze Zeit.
Sag es gerne nochmal.
Ja, dann wäre uns die ganze Zeit bewusst, dass wir eigentlich, dass jeden Tag ja unser Leben am seidenen Faden hängt und eine blöde Entscheidung, ein blöder Schritt auf die Straße oder weiß ich nicht, oder es fällt ein Meteorit vom Himmel oder man weiß es ja immer nicht und plötzlich fällst du tot um. Wenn uns das die ganze Zeit bewusst wäre, dann würden wir ja keinen einzigen Schritt mehr vor die Tür machen, allein schon deswegen, weil wir denken würden, oh Gott, ich brauche mich ja sowieso nicht bewegen, ich sterbe ja sowieso gleich. Ja. Und deswegen ist es gut, dass wir sowas ausblenden können. Und deswegen ist es auch übrigens in Ordnung, auch dieser Tage zwischen Corona und Klimakrise und potenziell im Dritten Weltkrieg, dass man, wenn man mal zu Hause sitzt, Netflix guckt und mal lacht oder so. da ist, ist man kein schlechterer Mensch wegen oder sowas. Nicht, dass das einer von unseren HörerInnen vielleicht unbedingt jetzt glaubt, aber es sei mal rausgestellt. Ich habe heute zum Beispiel meinen freien Tag auch sehr genossen, einfach so ich konnte.
Ja, definitiv überlebenswichtig, dass das auch weiterhin erlaubt und genehmigt ist. Ne? Ich würde vielleicht grundsätzlich so eine Laienunterscheidung, die mir jetzt so einfällt, zu Krisen vornehmen. Das eine sind eben welche, von denen man indirekt betroffen ist und die vielleicht eher im Umfeld stattfinden oder im Weltgeschehen. Und das andere, die, wie du schon gerade erklärt hast, persönlich treffen, persönlich das eigene Leben direkt beeinflussen. Vielleicht auch nur das eigene Leben. Ja. Und das Handling finde ich aber relativ ähnlich oder überschneidet sich an vielen Stellen. Witzigerweise ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass auch die Auseinandersetzungen mit Krisen, die nicht die eigenen sind, auf lange Sicht dem eigenen Leben schaden kann. Und zwar habe ich das gemerkt, als ich jetzt bei einer Freundin zu Besuch war und ihr meinen Kummer klagte, ne, wegen der Trennung. Und je mehr wir sprachen, desto mehr merkte ich, Mensch, dir geht's auch nicht so gut, oder? Und dann stellte sich raus, nee, tatsächlich alles nicht so geil. Und dann sprachen wir darüber. Und wenn ein Mensch sehr viel Empathiefähigkeit hat und sich allem annimmt, was das Umfeld irgendwie an Nöten, Ängsten, Sorgen hat, dann übersteigt das irgendwann auch die persönlichen Ressourcen, das zu handeln und das aufzunehmen, das irgendwie zu verarbeiten. Und man ist dann total davon umgeben und ertrinkt ein bisschen darin. So ein bisschen Treibsandeffekt-mäßig, denke ich. Und ich denke, so kann es auch KrisenbewältigungsspezialistInnen geben, die sich darin irgendwann über, also verrennen. Ne? Ich kann natürlich Klimaaktivist sein und ich kann jetzt an die Grenze zu Polen fahren, von der Ukraine, und Menschen in meinen privaten Truck mitnehmen. Aber wenn ich das alles gleichzeitig versuche, weil ich das Bedürfnis habe, etwas zu tun, um das Gefühl, was ja das in mir auslöst, ne, dieses Handlungsbedürfnis, was du schon erwähnt hattest, zu befriedigen, dann bin ich auch irgendwann verbrannt und dann bringt mir das auf lange Sicht nichts. Weil der Kopf auch mal aufhören muss zu arbeiten. Ne? Und das ist ein ganz grundsätzliches Problem, auf das gerade Menschen mit einer Angststörung, so wie wir, immer wieder stoßen, weil es Krisen außerhalb der eigenen Kontrolle gibt, die einen erreichen. Also, oder auch, es ist jetzt keine wirkliche Krise, ne? Aber weil es Phänomene gibt, die einen in eine Krise bringen, wie zum Beispiel eine Panikattacke. Und du daran nichts ändern kannst, die kommt einfach. Ne? Also zumindest in dem Moment kannst du es nicht ändern, die ist jetzt da. So. Und tatsächlich ist die Strategie, zu der beispielsweise meine Therapeutin dann eben langfristig geraten hat, eher in Richtung akzeptieren und erstmal ertragen, das bezieht sich, also ich mache den Transfer gleich noch, keine Sorge, und dann auf lange Sicht eben gucken, was ist es denn, was das in mir auslöst und wie kann ich da was gegen tun. Und ich glaube, den Transfer, den ich versuchen möchte zu schlagen, ist, dass so eine Krise wie beispielsweise jetzt die Ukraine-Invasion auch sehr heftige Gefühle auslösen kann. Aber ich das schon für notwendig halte, das erstmal sacken zu lassen, bevor man dann überlegt, okay, was können wir tun? Und dass man dabei eben nicht nur berücksichtigt, was hilft jetzt vielleicht den UkrainerInnen, die flüchten, oder dem Land an sich, sondern auch, was kann ich wirklich leisten? Ja, wie kann meine eigene Hilfe gleichzeitig effektiv, aber eben auch für mich so schonend sein, dass ich sie dauerhaft gewährleisten kann? Ja? Sonst kann man vielleicht kurz viel tun und danach gar nichts mehr, weil es einfach alles viel zu überwältigend ist. Und auf lange Sicht eben nichts. Ne, weil man gelähmt ist von all den Eindrücken, die auf einen einprasseln, all die negativen Empfindungen. Ich muss auch sagen, mich hat das einfach todtraurig gemacht, diese Bilder zu sehen, ja, und wieder vor diesen urzeitlichen Phänomenen zu stehen, ja, Familienmitglieder, die um ihre Väter, Geschwister, Kinder weinen, weil die zu Tode gekommen sind. Das setzt schon die Dinge sehr in Perspektive. Aber ich denke, es wäre ein Fehler, sich deshalb jetzt schlecht zu fühlen, weil man selber jetzt eben gerade noch so privilegiert lebt, sondern das ändert ja nichts daran, dass man eben seine eigenen Hürden, Hemmnisse eingeschränkten Ressourcen in unserer privilegierten Lage im Vergleich zur Ukraine hat, mit dem man sich trotzdem auseinandersetzen muss.
Ja. Um es mit den Worten des umstrittenen deutschen Musikers Samy Deluxe zu sagen. Er sagte der einst, und wenn ich gerade Schmerzen im Arm habe, dann habe ich auch Schmerzen im Arm, auch wenn jemand mir sagt, dass jemand anderes nach einer Amputation überhaupt keinen Arm mehr hat.
Ja, voll. Das trifft den Nagel aber tatsächlich ziemlich auf den Kopf.
Ja. Es ist dann nun mal so. Also und das ganz ehrlich, wenn man dann zu Hause sitzt und das größte Problem, das man hat, ist, dass das WLAN nicht funktioniert, dann darf man sich auch darüber ärgern. Man muss ja nicht immer alles in globale, weil ich meine, du findest immer einen, der es dreckiger hat als du, ne?
Ja.
Und das macht ja die eigenen Probleme nicht irgendwie weg. So. Es ist schön, wenn man die Empathie hat, dass man sagt, hey, cool, das berührt mich, da möchte ich irgendwie was tun, das tut mir irgendwie ein Leid an. Das macht irgendwie negative Gefühle in mir. Das ist ja Mitgefühl, das ist ja schön, das ist ja auch wichtig. Nur wenn man dann irgendwie auch sich selber so ein bisschen die eigene mentale Hygiene vergisst dabei, ne, dann wird das halt ein bisschen schwierig und das ist dann eben auch schade drum.
Ja, ich denke, es ist schwer in so einer Situation, in so einer Krise, also gerade in einer einen indirekt betreffenden Krise, noch den Blick auf sich selber zu behalten, weil der natürlich die ganze Zeit auf das, was draußen vor sich geht, gerichtet ist und auch auf das Umfeld und wie das reagiert. Also gerade durch Social Media siehst du ja unglaublich viele Leute, die unglaublich viel tun und unglaublich viel helfen. Und dann ist es sehr einfach, den Vergleich zu sich zu ziehen und dann eben zu gucken, oh Gott, was mache ich oder was mache ich nicht gegenüber dem, was da sonst gerade passiert. Und dann entsteht so eine Anspruchshaltung und der Blick geht weg von dem, was eben einem wirklich möglich ist.
Ja. Ja. Es ist ja einfach eine absurde Timeline, ja. Also das 12-jährige Ich hätte niemals gedacht, dass mal die Zeit kommt, wo ich weiß, dass die Klitschko-Brüder mit der Kalaschnikow Kiew verteidigen.
Ja, definitiv. Das finde ich auch, das ist wieder so eine Identifikationsfigur oder Identifikationsfigurin, weil das ja quasi adoptierte Deutsche waren all die Jahre, die sie aktiv waren, durch die man noch mehr betroffen ist. Ne? Also wo man sich dann noch mehr hineinversetzen kann in die Dramatik der Situation, wenn Leute, die jahrelang irgendwie Teil der medialen Landschaft im eigenen Land waren, plötzlich auf der Todesliste von Wladimir Putin stehen.
Ja, ich meine, scheiße, als ich ein Kind war oder Jugendlicher war, kam regelmäßig der Milchschnitten-Werbespot mit den Klitschko-Brüdern, ja?
Es ist so traurig, dass man gar nicht mehr so ehrlich darüber lachen kann, weil gleichzeitig die Sorge besteht, dass die einfach in den nächsten Wochen tot sind.
Ja. Und ich hoffe, dass das nicht passiert. Und ich hoffe, dass es noch einen Milchschnitten-Werbespot gibt in ein paar Jahren, wo Vitali und Wladimir da sitzen und sagen, weißt du noch
damals?
Damals
auf der Krieg, Universität? Oh Gott!
Hast du immer Molotow-Cocktails gemacht? Ja.
Die waren grauenhaft.
Mit viel Benzin und viel, viel dicker Handtuch. Die waren grauenhaft. Wobei, dann ist keine Mission-Werbung, das ist wahrscheinlich irgendwie Raketenwerbung oder sowas, wenn wir da so anfangen. Aber
von Heckler und Koch.
Ich hoffe, dass uns das wiederum erspart bleibt.
Auch Humor muss sein in diesen Zeiten.
Unbedingt, auch gerade in diesen Zeiten. Es hilft ja manchmal nichts anderes. Und das ist ja, ich glaube, die Klitschkos hatten sich das auch anders gedacht.
Ja, aber also
musst du mal auch mal überlegen.
Ich fand schon die Szenen lustig, in denen gerade Vitali, der als erster politisch aktiv war von beiden, im ukrainischen Parlament die pro-russischen und pro-westlichen Fraktionen, die sich prügeln wollten, quasi am Kragen gepackt und auseinandergehalten hat. Ich hätte mich gefreut, wenn es dabei geblieben wäre, dass der Ex-Boxer da so ein bisschen aufräumen und physische Präsenz zeigen kann.
Ich finde ja auch nach wie vor, man könnte diesen ganzen Konflikt einfach mit einem Boxkampf zwischen Wladimir Putin und Vitali Klitschko lösen.
Aber hallo. Oder einem Stellvertreter, der auch keine Chance hat wahrscheinlich. Weil
schon
ein berühmter russischer Boxer.
Nikolai Valuyev.
Ja, der ist ja noch älter als der Klitschko. Ja.
Wenn es den überhaupt noch gibt.
Schön wäre es natürlich.
Naja.
Aber so, also das Bedürfnis, dass dieser Konflikt sofort vorbei ist. Es erinnert mich sehr an die Corona-Zeit. Ne? Also das war gefühlt so ein paar Wochen los und alle waren schon, boah, wenn es dann wieder, wenn es dann vorbei ist. Und jetzt sind wir 2 Jahre into it.
Ja.
Die Zeit vergeht dann doch sehr schnell. Wird so Dauerzustand. Also ich glaube, es gibt dann auch irgendwann, um so auf die Krise als Zeitabschnitt zurückzukommen, den Moment, wo man sich dran gewöhnt. Also beispielsweise war ja auch irgendwann der Vietnamkrieg sicherlich Normalzustand. Ja, da ist Krieg im Osten da irgendwo. Und auch wenn das jetzt gerade durch die geografische Nähe und uns betroffenen Flüchtlingsstrom wesentlich krasser zu erleben ist. Ich denke, es wird auch der Zeitpunkt kommen, wo man sich daran gewöhnen wird. Also auch gerade mit der medialen Berichterstattung, wo das wieder etwas diverser wird als nur Ukraine, Ukraine, Ukraine. Wo es weniger betroffen macht und wo es auch weniger Aufmerksamkeit bekommt. Einfach, weil es nicht mehr so neu ist. Weil die Gefühlslagen sich angepasst haben. Weil die Leute wissen, wie sie damit umgehen. Und so traurig das dann vielleicht auch ist, ich denke schon, dass das passieren wird. Ja. Vielleicht in abgeschwächter Form, vielleicht nicht so wie bei Dingen, die nicht auf europäischem Boden passieren, weil alles, was davor geschah, eben nicht auf europäischem Boden geschah. Aber ja, irgendwann wird es ein neuer Normalzustand werden, denke ich.
Ich glaube, es ist halt die Frage, wie lange diese Sanktionen aufrechterhalten werden. Denn im Grunde muss man sie aufrechterhalten, bis sie irgendeinen Nutzen getragen haben. Und dieser Nutzen war bisher noch nicht wirklich da. Das heißt, das muss erstmal noch passieren. Und dann ist die Frage, wann nimmt man diese Sanktionen zurück? Dann, wenn Putin sich zurückgezogen hat aus der Ukraine oder dann, wenn irgendwie, oder dann, wenn Putin abgesetzt wurde? Who knows? Ja. Und das ist dann die Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Sanktionen, so wie sie sind, ein Argument dafür sind, dass das eher eine mittelfristige Lösung sein muss, weil ich glaube letztlich, wenn die ganze westliche Welt ein Land aus dem Handlungs- und Bankenverkehr ausschließt, was ja nur teilweise jetzt so ist, so ewig lange kann man das auch nicht machen, ohne dass das irgendwann den eigenen reichen Oligarchen, denn machen wir uns mal nichts vor, wir haben in unseren westlichen Ländern, wir haben in unseren westlichen Demokratien auch genug Leute, die viel Geld und entsprechenden Einfluss auf politische Geschehnisse haben. Wenn die irgendwann keinen Bock mehr haben auf irgendwelche Einschränkungen, dann werden da auch bestimmt schnell die Lobbyistenstimmen laut. Aber ja.
Alles sehr ungewisse Faktoren. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass die Frage oder das Drängen nach dem Ende von so einer Krise eben einfach nicht zu beantworten ist. Ja. Und dementsprechend vielleicht auch im Stellen nicht sinnvoll ist. Und das ist wieder etwas, was ich verallgemeinern würde auf direkte wie indirekt erfolgende Krisen. Beispielsweise auch dem persönlichen Befinden nach einer Trennung oder nach einer Notlage, wie du sie hattest mit dem Verlust eines Berufes. So, wann wird es besser, weiß man nicht. Und es hilft nicht, ins Ungewisse zu gucken und zu hoffen, sondern ich denke, dann sollte man wirklich versuchen, one day at a time, wie man so schön sagt, zu gucken, was ist heute möglich? Wie geht es mir heute? Und was für Möglichkeiten bieten sich dann, je nachdem, wie es mir geht?
Total.
Vielleicht bin ich auch einfach von all den Krisen zu gelähmt, um beispielsweise demonstrieren zu gehen. Vielleicht fühle ich mich dann aber auch irgendwann so gut, weil vielleicht Dinge außerhalb meines Dunstkreises passieren, weiß ich nicht. Eine Freundin geht dahin zur Demonstration und die nimmt mich mit oder so. Ja. Dass es mir dann wiederum möglich macht, aktiv zu werden. Oder ja, vielleicht, das hat mich persönlich jetzt auch immens betroffen. Mir ging es ziemlich schlecht nach meiner Trennung. Aber noch schlechter ging es mir, als ich nicht mehr mit Menschen zusammen war. Und das wusste ich. Und deshalb wollte ich auch irgendwann alleine sein, weil ich die Talsohle dann durchstreiten wollte alleine. Und das war auch an einem Abend, als wir dann telefoniert hatten. Das war der Tag, wo es mir definitiv auch am schlechtesten ging. Und dann passieren Dinge, die einen unerwarteterweise wieder sehr viel bessere Laune machen. Ne? Also,
ja.
Ich hatte dann noch ein Telefonat, was meine Laune dann plötzlich immens verbessert hat. Drastisch, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ja. Und das sind dann auch Sachen, über die man sich im Vorfeld keine Gedanken machen kann, weil sie einen manchmal aus dem blauen Himmel ereilen. Ne? Ja. Also, wer hätte schon damit gerechnet? So. Und ich denke, so kann es auch in Bezug auf globale Krisen sein. Ja, vielleicht putscht dann doch wer in Russland und plötzlich sind die Truppen mit ganz anderen Dingen beschäftigt und hauen alle wieder ab. Ja, oder vielleicht blicken wir auch in 2 Jahren zurück und stellen fest, dass uns beispielsweise die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter total gut gelungen ist. Und dass man sich rückblickend auf die Schulter klopft und sagt, boah, da haben wir echt was Krasses geleistet. Aber jetzt schon Prognosen zu machen, während diese Hilfe eben noch geleistet wird, oder ja, also diese Krise gerade bewältigt wird, ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Von daher muss man sich das Denken, das Overthinking, würde ich fast behaupten, das Überanalysieren definitiv aktiv verbieten, wann immer man sich dabei erwischt.
Unbedingt, gehe ich komplett d'accord.
Es gibt auch diesen schönen Begriff der Paralysis by Analysis. Ja, also je mehr ich denke und analysiere und mich damit beschäftige, desto gelähmter kann ich sein. Und so ging es mir persönlich, als ich zu viele Nachrichten geguckt habe. Und ich bin wirklich kein Fan dieses, ich gucke keine Nachrichten. Das geht nicht. Das beeinflusst mich nicht. Es beeinflusst mich zu negativ, weil ich schon finde, dass man irgendwie am Weltgeschehen teilhaben sollte. Das ist so ein sehr amerikanischer Ansatz, so aus der Self-Help-Ecke, den ich gruselig finde. Aber das zu limitieren, dass man nichts anderes macht, das finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Ich hatte bei einer Social Justice Aktivistin, der ich auf Instagram folge und Autorin, beispielsweise gesehen, die hatte den Tipp gegeben, das auf maximal eine halbe Stunde zu begrenzen. Und ich glaube, viel mehr ist auch echt nicht sinnvoll. Also wie viele Neuigkeiten gibt es denn?
Eben.
Also faktisch. Also ich glaube, da reicht es beispielsweise, kann ich auch empfehlen, wer sich für die politischen Geschehnisse in der Ukraine interessiert, beziehungsweise auch für die Kriegsberichterstattung, muss man ja leider Gottes sagen, der kann das Katapult-Magazin auf Instagram abonnieren. Die haben, glaube ich, mit die beste Berichterstattung in ganz Deutschland und auch die schnellste, was das angeht. Und da reicht es, die Instagram-Story durchzuklicken. Da gibt es dann eine Timeline mit den aktuellsten Geschehnissen. Aber dann muss man beispielsweise nicht wie ich, Idiot, als es losging, vor CNN-Homepages sitzen und sich 20 Pieces über ein und dieselbe Meldung angucken. Dann gibt es dann nämlich Meinungen und genau das, was wir gerade besprochen haben. Prognosen, Befürchtungen, all die Dinge, die aber keine faktische Basis haben und eben unter dem Titel der Wahrscheinlichkeit laufen. Mhm. Und ich denke nicht, dass das der Psyche gut tut, wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt.
Nee.
Denk ebenso wie, weiß ich nicht, nach einer Trennung zu sagen, ah, ich finde nie wieder jemanden. So, das, ja.
Also
kann sein. Ja. Ganz unwahrscheinlich, wenn man ganz pessimistisch ist. Es ist nicht komplett ausgeschlossen. Aber sich das zu sagen, ist völlig kontraproduktiv.
Irgendwann.
Oder zu sagen, wir können die Klimakrise sowieso nicht mehr aufhalten. Großes, großes Problem. Es passiert sowieso. So, es wird sowieso 4 Grad wärmer. Meeresspiegel, ja, wir haben dann halt irgendwann Häuser auf. Ja, das, okay, wenn wir wirklich davon ausgehen, so, dann können wir es lassen. So, dann ist das so die Anti-Handlungsdenkweise. Aber auf lange Sicht ist das nicht so geil. Du wolltest was sagen.
Alles gut. Ich habe mehrere Punkte gehabt, 2 davon wieder vergessen und einer fällt mir bestimmt wieder ein. Erstmal das Wort Paralysis by Analysis gibt es auch auf Deutsch. Analyse-Paralyse. Schönes Wort, ne?
Oh, das ist ja voll gut. Ja. Ich habe es einfach nicht umgedreht. Analyse-Paralyse. Ja. Richtig gut.
Dann ist auch, also ich mache das ja auch ähnlich. Ich gucke einmal irgendwie morgens, manchmal morgens und abends irgendwie in eine Tagesschau rein. In den Live-Ticker, die haben immer so einen Live-Ticker. Ne?
Der Tagesschau sowieso.
Wo immer
wir haben auch eine gute Instagram-Präsenz.
Dann gucke ich da immer einmal quer und dann weiß ich Bescheid. Cool. Ich habe einmal quer gelesen, dann weiß ich, was passiert ist. Bei der Tagesschau bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das gesicherte Quellen sind. Das ist auch mal ganz wichtig, gerade in so einem auch Informationskrieg, ne? Wie jetzt gerade, wo es die einen und die anderen gibt. Ich finde es auch sehr schön, dass sie immer einen Disclaimer haben bei der Tagesschau, wenn irgendwie der ukrainische Verteidigungsminister irgendwas sagt oder der russische Außenminister irgendwas sagt, dass dann immer daneben steht, Konfliktparteien als Informationsquelle, Klammer auf. Ja. Kann man eigentlich einen Scheiß drauf geben, was die erzählen, sollte man immer drauf aufpassen, dass das eventuell Blödsinn ist. Beziehungsweise, dass das halt eingefärbt ist von jeweiliger Anschauung der ganzen Situation. Ja, es ist schon alles, es ist, wie es ist.
Ja.
Und dann muss man einfach mal schauen, dass man guckt, dass man von Sachen nicht überfordert wird.
Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ja. Wie wir uns handlungsbereit machen, halten können. Dann gibt es ja aber auch die Krisen, wo wir absolut gar nichts tun können. Und ich glaube, die Ukraine ist so ein bisschen ein schlechtes Beispiel dazu, weil irgendwas kann jeder tun. Mhm. Und wenn es nur zur Demo gehen oder Social-Media-Posts teilen ist, das sind auch schon kleine Beiträge dazu.
Das stimmt.
Wenn es jetzt aber so was richtig Persönliches ist und ich kann das jetzt nicht ändern, geht mir zum Beispiel schlecht. Dann habe ich gelernt, dass auch das ständige Nachdenken darüber, es geht mir schlecht, warum geht es mir so schlecht, es soll mir nicht schlecht gehen, eigentlich schon der Versuch des Gehirns ist, mir zu zeigen, dass die von mir automatisch geforderte Handlung, die die Krise auflösen soll, das Gegenmittel, dass ja was getan wird sozusagen. Hier, schau mal, ich tue was, um sich so ein bisschen ja zu befriedigen in dem Drang, etwas gegen das Problem, gegen die Krise tun zu müssen. Und tatsächlich funktioniert das aber natürlich auf Dauer nicht. Man kann dann einen ganzen Tag darüber nachgrübeln. Aber auch das Abstellen dieses Grübelns ist ja schon eine Tätigkeit, die gelernt sein will. Und deshalb möchte ich so ein bisschen auf den Aspekt des Ertragens zu sprechen kommen. Weil effektiv so geht dann vielleicht der Fokus weg vom, wie löse ich mein Problem, hin zu, wie ertrage ich, dass ich es nicht lösen kann. Was denkst du denn darüber? Was könnte man denn dann, was kannst du da tun? Oder was hast du getan, als du das letzte Mal ein Problem nicht lösen konntest? Fällt dir da was ein?
Also, es gibt ja immer diesen schönen Spruch. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe eine Lösung für ein Problem, dann habe ich kein Problem. Dann kann ich sie
lösen. Ist das so?
Oder ich habe keine Lösung für ein Problem, aber dann brauche ich mich nicht verrückt machen deswegen, weil dann kann ich sowieso nichts tun. Ist ein bisschen platt.
Ja, würde ich auch sagen.
Letztlich ist aber auch was Wahres dran. Denn wenn du dich mit einer Situation konfrontierst, siehst, mit der du absolut, wo du überhaupt nichts dran tun, dran ändern kannst. Das ist, Trennungen sind ein gutes Beispiel, finde ich. Tod ist auch ein gutes Beispiel. Wenn eine geliebte Person stirbt, da kannst du nämlich ultimativ genau gar nichts mehr machen. Die sind dann weg.
Ja.
Die haben dann ins Gras gebissen, sind weg vom Fenster und haben den Löffel abgegeben und sind ihren Schöpfer besuchen gegangen. Sie sind dann weg. Ende. Aus. Die Banane ist gegessen, der Drops ist gelutscht, ist vorbei.
Ja.
Und damit muss man sich irgendwie arrangieren. Und das ist nicht leicht. Und aber sich dann auch wirklich dieser Tatsache bewusst zu werden, dass man nichts tun kann, das ist sehr wichtig. Ich weiß, als mein Opa gestorben ist, 2015, da habe ich war fassungslos. Ich war neben mir, ich war irgendwie, ich weiß nicht, ich war so, ja gut, natürlich, alte Menschen sterben irgendwann, aber so alt war er jetzt auch noch nicht und
doch nicht mein Opa.
Doch nicht mein Opa, ja. Andere Leute sterben, wenn sie alt werden. Ja. Und dann habe ich herausgefunden, woran er gestorben ist. Und ich denke, ich kann das ruhig erzählen. Das ist jetzt nichts Ultradramatisches. Der hatte einen Infarkt im Darm. Also sowas wie ein Herzinfarkt, nur irgendwie in einer, ne, irgendwo im Darm. So in so einer Ader, ja. So ein Proppen. Der muss wochenlang starke Schmerzen gehabt haben. Weil der ist da nicht, da stirbst du nicht sofort dran. Da stirbst du nur dran, wenn du das überhaupt nicht behandeln lässt.
Ah, das hast du, glaube ich, auch schon mal erzählt.
Und da war dann der Moment gekommen, wo ich, nachdem ich das wusste, war ich auf meinen toten Opa sehr wütend irgendwie.
Ja.
Weil ich so dachte, du Vollidiot, du hättest in 2 Wochen goldene Hochzeit gehabt. Sollen das? Hättest du mal zum Arzt gehen können. Und dann sind mir all die Male aufgefallen, wo er dann immer erzählt hat, ja, ach, und hier und da und ich weiß nicht. Und wenn ich dann bald nicht mehr bin und so und hier und da. Und wo er sich irgendwie schon tot gewünscht hat seit ein paar Monaten, ne, bis dahin. Dann dachte ich, ob das nicht mal alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Wer weiß.
Ja.
Und dann war ich irgendwie völlig fertig mit der Welt. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr bin ich zu dem Schluss gekommen. Ich wusste es ja nicht. Es gab keine Möglichkeit, wie ich es hätte wissen sollen. Er hat es ja absichtlich keinem gesagt. Er ist ja selber schuld irgendwie. Da, also nicht selber schuld, dass er gestorben ist, aber ein Stück weit sogar das. Zumindest selber schuld, dass er nicht zum Arzt gegangen ist oder keinem erzählt hat von den Sachen, die ihn plagen, die ihm schmerzen. Und ich war, aber irgendwann habe ich festgestellt, Walter ist tot. Das ist so. Da kann ich jetzt jeden Tag drüber nachdenken und überlegen, oh, das ist aber nicht so schön, dass der Walter tot ist. Oder ich kann das so wahrnehmen, annehmen, schlecht finden und irgendwie aber trotzdem so im Leben weitergehen. Also diese Realisation von, okay, scheiße, das ist jetzt durch und wirklich vorbei, aber dann halt auch zu wissen, ja, das ist es jetzt aber auch und da ist auch, da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Das ist
ja
schon auch wichtig, dass man sich selber diesen Abschluss gönnt und nicht ewig darüber nachsinnt, ob man nicht doch irgendwie vielleicht was hätte tun können oder hopp oder peng oder dies oder das oder jenes oder welches. Weil letztlich ist es egal, weil es ist passiert.
Ja.
Und
so stumpf es auch klingt.
Ja, genau. Und bei Trennungen ist es genau das Gleiche, ne? Also bei Trennungen kannst du auch lange drüber philosophieren, auch vielleicht nochmal mit irgendwelchen Ex-Partnern, wenn du dich nochmal triffst, ne? Warum haben wir uns getrennt? Hätten wir uns auch getrennt, wenn XYZ?
Ja.
Letztlich ist es aber vollkommen müßig, weil ja. Ihr habt euch getrennt und das ändert sich jetzt nicht mehr.
Ja.
Klar, man kann noch mal irgendwie wieder zusammenkommen oder sowas, ne? Klar.
Das ist nicht ganz ausgeschlossen für die Zukunft und so und blabla. Ja. Aber jetzt, es geht doch ums Jetzt, ne? Genau. Man kann ja nur und jetzt schauen.
In diesem Moment ist das nicht so. Und auch das muss man irgendwie einfach akzeptieren. Also es ist wirklich dieses Akzeptieren von Dingen, an denen man nichts ändern kann. Das ist ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, da muss man auch echt aktiv drüber nachdenken. Manchmal. Damit das funktioniert.
Auf jeden Fall, ja. Ich wollte noch irgendwas sagen.
Fällt dir bestimmt gleich mehr ein.
Ja, ich denke, wir können keine objektiven Ratschläge geben, was denn jetzt letztlich auch beim Ertragen hilft von Dingen, die man nicht verändern kann. Ich denke, wir können trotzdem subjektive Ratschläge geben.
Cool.
Ich würde auf jeden Fall beispielsweise betonen wollen, dass man sich Zeit einräumen sollte. Zeit, um darüber hinwegzukommen sowieso, aber auch das immer besser ertragen zu können. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ein Problem, also wenn, jetzt habe ich schon wieder Problem gesagt, wenn eine Krise richtig heavy ist und es geht einem gar nicht so schlecht, wie man erwartet hätte, dann kommt das meistens noch. Beispielsweise hat sich eine Freundin von mir von ihrer Partnerin getrennt, oder vielmehr die Partnerin hat sich getrennt, es war eine relativ einseitige Trennung, aus dem Nichts, aus dem gar Nichts.
Oh Gott.
Und dann ging es ihr plötzlich gar nicht so schlecht, sondern sie war so, ach, ich konzentriere mich jetzt auf mich selber und ich will jetzt auch erstmal keine neue Partnerin. Ich genieße jetzt mal Single sein. Und ich habe sie damals erlebt und es klingt jetzt sehr pathetisch, aber hinter dem Lachen habe ich sehr viel Schmerz gesehen und habe ihr auch offen gesagt, du, ich glaube, das ist noch nicht vorbei und auch wenn du froh bist, dass dich das gar nicht so sehr trifft, wie du meinst, bitte pass auf dich auf, weil ich glaube nicht, dass 2,5 Jahre auch bei ihr jetzt auf einmal so easy verarbeitet sind. Glaube ich einfach nicht. Nicht so, wie es gelaufen ist. Da fand das nämlich genau statt. Da war das so ein bisschen, weiß ich nicht, bei Leuten, die eine Suchterkrankung überwinden, da ist das, glaube ich, pinke Brille. Also es ist alles plötzlich total schön. Viel schöner, als man gedacht hätte. Und das kann dann aber leider Gottes noch passieren, dass es einem dann schlagartig schlechter geht. Und ich finde es voll okay, diese Situation dann zu genießen und zu sagen, hey, es ist ja gerade voll in Ordnung. Aber es ist nicht schädlich, damit zu rechnen, dass es einen dann doch treffen könnte. Deshalb Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und vielleicht beispielsweise Dinge besorgen, die einem auf jeden Fall gut tun. Dafür vorsorgen, dass man sich in seine Decke verkriechen kann und auf dem Sofa ein paar Tage verbringt oder was einem auch immer dann gut tut. Ich denke, dass zwar Dinge gibt, die auch im Ertragen objektiv vielleicht besser helfen als andere Dinge. Beispielsweise Sport. Also ich habe beispielsweise hier, ich bin jetzt auf meinmed.at, einer Website. Resilienz kann man lernen, steht da. Also die Fähigkeit, genau solche Krisen zu bewältigen. Auf sich achten. Körperpflege, gesunde Ernährung und Bewegung. Zum Beispiel Schwimmen und Radfahren. Über den eigenen Schatten springen. Neues lernen. Eine Sprache oder eine neue Sportart. Die eigene Kreativität fördern. Gartenarbeit, malen, schreiben. Werte und Ziele für das eigene Leben überlegen. Langeweile zulassen, nichts tun, genießen. Da steht ernsthaft, genießen. Aus der Isolation ausbrechen, soziale Kontakte, die einem gut tun, pflegen. Das sind alles Sachen, die ich ziemlich normativ finde. Also gerade Sport finde ich unglaublich schwierig als generellen Tipp. Und ich denke, da ist eben jede Person selbst gefragt. So, was hilft mir jetzt dabei, mich scheiße zu fühlen? Oder damit klarzukommen, dass ich mich scheiße fühle? Und da finde ich, sollte es erstmal wenig Tabus geben, abseits von vielleicht der typischen männlichen Coping-Strategie, sich einfach zu Todes zu besaufen.
Ja.
Vor allem mehr als irgendwie das eine Mal, wo man nicht anders kann, sondern dann wirklich irgendwie regelmäßig. Das ist nicht gut. Alleine schon objektiv nicht, weil Organschäden und so, aber auch im Zuge der Verdrängung und all dem, was wir jetzt besprochen haben, nicht unbedingt empfehlenswert. Aber ja, da würde ich denken, da muss jeder eben dann selber gucken, was einem hilft, und dann ist erstmal alles erlaubt.
Ja.
Was hilft dir denn in solchen Situationen?
Boah, super.
Was hat schwierig. Dir bei deiner letzten Krise geholfen?
Bei meiner letzten Krise?
Beim Ertragen, wohlgemerkt.
Beim Ertragen meiner letzten Krise.
Ja.
Ich habe mich ganz stoisch darauf ausgeruht, dass es bisher immer noch irgendwie geklappt hat. Das ist
ja, also, klar.
Das ist irgendwie.
Du hast reflektiert.
Sehr esoterisch, aber in vielerlei Hinsicht war ich dann so. Ich war so, okay, jetzt bin ich arbeitslos. Cool.
Ja.
Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Also was soll passieren? Ja. Ich bin in einem Land, wo ich Arbeitslosengeld kriege. Obdachlos werde ich wahrscheinlich nicht jetzt plötzlich.
Ja.
Okay, so ist es jetzt. Was mache ich draus? Dann habe ich die Zeit genutzt und hier und da Bewerbungsschreiben geschrieben und dann auch aktiv manchmal einfach die Zeit so ein bisschen für mich genutzt. Dachte so, weiß Gott, bin jetzt arbeitslos, da kann ich auch mal einen Tag gammeln. Warum nicht?
Natürlich.
So alles.
Du hast eine Haltung zu der Situation aufgebaut.
Ja, genau. So gedacht, so ein bisschen, I refuse to quit. Ja.
Ich never give up, John Cena.
Ja, do you want the Chinese version? aber ja, ich hab dann wirklich so gedacht, ja, komm mal, das, nö, ich sehe jetzt nicht ein, mich deswegen kacke zu fühlen. Das wäre so erwartbar. Das würde man so denken, dass mir jetzt scheiße gehen muss. Aber warum? Objektiv betrachtet ist so erstmal alles okay. Und letztlich guck dir an, wo es mich hingebracht hat. Ich habe einen Job wieder. Ich habe total nette Erfahrungen gemacht jetzt in dem Job. Neue Leute kennengelernt. Das ist ein komplett neues Ding für mich. Und ich habe Pläne. Ich habe Ideen für die Zukunft. Ja, ich plane Dinge. Ich bin zufrieden. Also es hat dann doch irgendwie auch wieder, wie schon immer irgendwie in meinem Leben, hat es irgendwie funktioniert. So, das ist so bisher wenn ich zurückschaue auf mein Leben, ist dann, es gab nicht diesen einen Punkt, wo ich sagte, da ist es komplett eskaliert. Da ist es schief gelaufen. Da habe ich die falsche Abzweigung genommen. Sondern ich bin bisher irgendwie immer mit den Situationen in meinem Leben irgendwie klargekommen und dachte so, jawohl, das ist doch gut, das ist doch, wie es sein sollte. Oder was heißt, wie es sein soll, aber so ist es jetzt gewesen. Ne? Und so ist es jetzt, hat es sich ergeben, so ist es zusammengefallen. Okay, cool.
Ja.
Und das hat dann da geholfen. Komischerweise hilft das bei mir auch bei Trennungen. Denn ich habe ja mehr Trennungen erlebt, als ich gerne hätte wollen.
Ja, voll.
Du warst ja selbst mehr oder weniger live bei einigen dabei. Das sind dann so Momente, aber da war ich irgendwann habe ich dieses gewisse Maß an Resilienz erlebt, wo ich sage, boah, ich trauere dem jetzt echt hinterher, weil das war voll schön, das waren große Zeiten. Aber wo ich als Teenager anfangs noch das Gefühl hatte, okay, das war's. Das war deine eine Chance, ne? So die erste große Trennung, wo du so denkst, das war deine eine Chance, die hast du in den Sand gesetzt. Das interessiert dich doch nie wieder jemand für dich. Da weiß ich jetzt, kann ich sagen, aus Erfahrung, doch. Nächste Liebe kommt bestimmt. Ja. Irgendwann.
Ja.
Und wenn ich jetzt 2 Jahre warten muss, dann warte ich jetzt 2 Jahre. Okay.
Ja. Gut. Ich würde das auch auf jeden Fall für mich so sagen können, dass ähnliche Prozesse bei mir in verschiedensten Krisen und auch jetzt ablaufen, wo ich gedanklich dann irgendwann eine Haltung zu einnehmen kann, so wie du es dann eben auch mit der Arbeitslosigkeit, der temporären Arbeitslosigkeit wohlgemerkt, gemacht hast. Und man merkt, dass die Haltung ja in Taten Strahlkraft bekommt, wenn einem ja in anderen Situationen plötzlich gewisse Gedanken kommen, die dann eben nicht mehr kacke sind und die einen nicht mehr komplett runterziehen, sondern die einen vielleicht kurz runterziehen, aber dann irgendwie so ein lachendes und weinendes Auge gleichzeitig hervorrufen. Beispielsweise habe ich gestern mit meiner Familie einen Film über die Pandemie geguckt, einen französischen. Ich kann ihn nicht aussprechen, weil ich kein Französisch spreche. Aber es geht um die BewohnerInnen eines Hauses, die zusammen die gerade sehr gruselige Anfangszeit der Pandemie überstehen mit den persönlichen Krisen, die eben dazu gehören. Das haben wir schön den Bogen gespannt. Und ich habe, als der Film dann vorbei war, ich glaube, Müll rausgebracht. Genau, unsere Pizzakartons. Und hab mir ein bisschen Und dann lief mir tatsächlich beim Rausbringen des Mülls doch die ein oder andere Träne noch übers Gesicht, weil ich die Pandemie gerade diese schlimme Anfangszeit eben sehr eng mit meiner Ex-Freundin verbracht habe und ich auch nicht wüsste, wie furchtbar das gewesen wäre, hätte ich sie da nicht, hätten wir uns nicht gehabt an dieser Stelle. Mhm. Und zwar ging es mir dann da auch echt, also ganz kurz wieder super kacke und ich habe schließlich auch geweint, aber gleichzeitig, je mehr ich das dann solche Momente sacken lasse, desto mehr sehe ich auch, wie dankbar ich für diese Beziehung bin. Mhm. Dass ich die hatte überhaupt. Dass wir auch die schönen Dinge zusammen erlebt haben. Also auch an den Dingen, die dann vorbei sind, war ja etwas total Sinnhaftes und Schönes. Und wenn man das spürt, dass das eben da auch in den Vordergrund tritt an manchen Stellen und nicht nur die Trauer darüber, dass es nicht mehr da ist, ja, dann glaube ich, ist man auf einem ganz guten Weg, da auch irgendwann drüber zu stehen. Aber natürlich, ne, es kommt und geht in Wellen. Ein bisschen Schmerz wird immer dabei sein. Immer, auf jeden Fall. Ja. So, solange man lebt, würde ich sogar behaupten, je nachdem, wie man da drin steckt. Also auch wenn Menschen, die 40 Jahre verheiratet sind, mir erzählt haben, wenn ich dem begegne im Verlauf meines Lebens, von Studienfreundinnen zum Beispiel, da meinte, ja klar, das tut mir jetzt noch weh, wenn ich daran denke. Also natürlich nicht mehr so intensiv wie davor, aber so ein kleiner Nadelstich bleibt ja mindestens immer. Und ich denke, da bin ich noch ganz weit davon entfernt. Aber ich bin okay damit. Meine Haltung hat sich so weit entwickeln können, natürlich auch durch die viele Therapie, dass das mittlerweile nicht mehr so schlimm ist. Wenn allerdings das Ertragen gar nicht mehr geht, das habe ich auch schon erlebt, dann gibt es auch Dinge, die man tun kann, wenn es einem so schlecht geht, dass man das Gefühl hat, ich halte das gar nicht mehr aus. Beispielsweise die geschlossene Psychiatrie. Hatte ich jetzt auch eine Freundin vor 2 Jahren, die ganz bewusst sich hat einweisen lassen, weil sie nicht mehr klarkam und gemerkt hat, hier ist Schluss. Und das ist dann auch das Reifste und Beste, was man machen kann. Eine richtig mutige Entscheidung zu sagen, so, radikaler Standortwechsel, ganz andere Bedingungen, weil die Bedingungen mir zu Hause nicht mehr helfen. Ich brauche jetzt richtig professionelle Hilfe. Und das ist etwas, was man nicht ausschließen sollte. Ja. Weil alles erlaubt sein muss, damit es einem wieder besser geht, auch in solchen schweren Krisensituationen.
Und man denkt sich,
dafür gibt es auch keinen mehr oder weniger validen Grund, wollte ich nur kurz noch sagen. Ja.
Ja, und man denkt sich immer, boah, muss ich jetzt wirklich hier ich sag's mal ganz, ganz, ganz bewusst so polemisch, muss ich jetzt wirklich in die Klapse? Ist es so schlimm? Mit den ganzen anderen Irren? Bin ich jetzt so einer?
Den geht's ja viel schlechter als mir vielleicht.
Sowieso, das ist ja sowieso erstmal der erste Gedanke. Und das hält ja generell auch schon Leute davon ab, sich Therapieplatz zu suchen. So, ja. Ja, aber ich komme ja im Allgemeinen klar. Okay, aber meinst du nicht, das könnte besser sein?
Ich funktioniere.
Ja. Ja, sicherlich könnte das irgendwie besser sein, aber ich will jetzt auch keinem irgendwie einen Therapieplatz wegnehmen. Ah, okay. Okay. Und also du meinst, dass du keinen brauchst. Ja, ich könnte bestimmt einen gebrauchen, aber du weißt ja, es ist so schwer sowieso schon, da irgendwie dran zu kommen. Und dann gibt es andere, die haben den nötiger. Okay. Okay. Gut. Also brauchst du jetzt einen oder nicht? Nee, geht ja. So, und dann geht es denen aber doch so scheiße, dass sie irgendwann, weiß ich nicht, ihren Job verlieren, weil sie doch nicht mehr funktionieren irgendwann. Ne? Und du siehst es wirklich auch, ich habe jetzt, ich kann es an dieser Stelle nur noch ein tausendstes Mal empfehlen. Ich bin mal eben wieder tot von Nicolas Müller, wo er auch erzählt, er musste erst Panikattacken beim Musikmachen mit seiner Band auf der Bühne haben, damit ihm klar wurde, nee, hör mal, das geht so nicht weiter.
Ja.
Und ob es Angststörungen sind oder irgendwas anderes oder ob ihr einfach mit einer besonderen Krise nicht, und solche Krisen können auch psychische Probleme hervorrufen. Das Schöne ist,
total,
wenn eine Krise ein psychisches Problem hervorruft, ist meistens die Krise auch der Grund für das psychische Problem. Das heißt, das lässt sich dann meistens irgendwie häufig auch zumindest gut wegtherapieren quasi. Also, ne, da ist ein Therapieerfolg sehr wahrscheinlich, wenn man ein konkretes Erlebnis hat, auf das man zurückgehen kann und so. Das ist gut. Da muss man sich nur Hilfe suchen. Und ich selber habe drüber nachgedacht. Ich habe drüber nachgedacht, als ich arbeitslos geworden bin, war einer meiner rationalen Gedankengänge, gibt ja in Göttingen eine Angstambulanz, könnte ich ja auch mal machen. Die haben ja so eine Tagesklinik.
Ja.
Vielleicht lasse ich mich auch mal einweisen.
Total.
Habe ich dann nicht weiter verfolgt tatsächlich, haha.
Aber du hast es nicht ausgeschlossen.
Weil ich so viel überlegt zu tun hatte. Aber ich hatte es auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Ich habe ganz bewusst darüber nachgedacht, sag mal, mach ich das vielleicht mal. Ne? Ich meine, ich habe ja gerade Zeit. Ich gehe ja nirgendwo
hin. So ein potenzieller Fallschirm, der einem immer noch bleibt.
Genau, wo ich dachte, wenn alle Stricke reißen,
Komm,
Leute, ich sitze sowieso zu Hause nur rum, ob ich jetzt zu Hause rumsitze oder den ganzen Tag irgendwie in der Klinik bin und abends zu Hause rumsitze, das ist doch egal.
Ja.
Und das kann ja nur helfen.
Ich glaube, das kann auch nie schaden, auch wenn es einem gerade gut geht und man keine Krise hat,
ja,
sich zu überlegen, was mache ich, wenn alle Stricke reißen? Und wenn man darauf immer eine Antwort hat und sei es nur, ich fahre zu meinen Eltern nach Hause zurück und verkrieche mich da oder zu Freundinnen oder so, das kann schon total helfen, dabei durchs Leben zu gehen und sich ein bisschen sicherer zu fühlen.
Unbedingt.
Bei den Krisen, die einem begegnen oder eben nicht. Ja, ich glaube, damit sind wir an einem ganz guten Punkt angekommen, um diese Episode abzuschließen.
Mhm.
Wir hoffen sehr, dass ihr, wie schlimm auch eure aktuelle Verfassung aufgrund der vielen Krisen, denen man im Moment begegnen kann, ist es euch insgesamt trotzdem, vielleicht spätestens jetzt nach Hören dieses Podcastes, den Umständen entsprechend gut geht und freuen uns, wenn ihr überhaupt weiterhin unsere Episoden hört. Wir waren ja eine ganze Weile weg. Das hatte auch keine eigentlich besonders schlimmen Gründe, würde ich behaupten. Also klar, ich hatte jetzt länger definitiv eine Krisensituation auch persönlicher Art gehabt und bei Felix waren viele Umbrüche, aber wir hatten auch kein Beef oder so, nee, sondern Felix und ich standen auch in regem Kontakt eigentlich, ja, und haben uns bei jedem Kontakt wieder gesagt, ja, müssen bald mal wieder Podcast aufnehmen. Jetzt sind wir soweit. Danke auch an diejenigen, die mich gefragt haben, wann immer wieder eine Episode kommt. Danke an Lennart, der in der großen Pause mir, in der großen Pause, klingt so wie auf dem Schulhof, in der großen Podcast-Pause, die wir jetzt über mehrere Monate hatten, trotzdem mich angeschrieben hat und gesagt hat, dass ihm der Podcast total gut gefällt und dass er da jetzt drauf gestoßen zu sein jetzt erst. Ja, an all diejenigen, die jetzt in der Pause dazugekommen sind, herzlich willkommen. Bleibt gerne an Bord. Es geht ab jetzt auch weiter. Ich denke, aufgrund der vielen Umbrüche, die wir beide gerade zu meistern haben, ist es am sinnvollsten, wenn wir den Podcast im Moment alle 2 Wochen erscheinen lassen. Ich denke nicht, dass ein Wochenrhythmus gerade wirtschaftlich ist, Felix. Das frage ich dich jetzt live on air quasi.
Ich glaube auch nicht.
Zum ersten Mal, aber ich denke, genau, das ist sinnvoll, oder?
Ich habe momentan sowieso Einarbeitungszeit im neuen Job noch. Genau. Sobald ich da mich eingegroovt habe, können wir da gerne wieder drüber nachdenken, ob wir dann einen engeren Rhythmus fahren wieder. Aber
im Moment
halte ich das
auch
für wahrscheinlich
das Beste. Ja. Dementsprechend hören wir uns in 2 Wochen wieder.
In der Zwischenzeit haben unsere FreundInnen von Brennende BHs einen Podcast für euch, der jetzt auch die Tage irgendwann erscheinen müsste, wenn er es nicht schon ist. Schande über mein Haupt.
Nee, ich habe gestern geguckt, da war er noch nicht
okay,
da.
Okay, also er müsste demnächst kommen. Es war ein Interview, das wir gemacht haben mit der wundervollen Ronja von Brennende BHs. Und das könnt ihr euch dann bei denen anhören.
Genau, sucht einfach Brennende BHs bei Instagram, solltet ihr generell folgen, die haben wirklich auch tolle Grafiken zu Themen, die vor allem aus der sozialen Gerechtigkeit kommen, Feminismus, und dann verpasst ihr auch das Update bezüglich Männer, die weinen nicht mehr und der Podcast-Folge, die da entstanden ist, mit Ronja zusammen.
Gut, dann
wünschen wir euch noch eine tolle nächste und übernächste Woche, die nächste Folge behandelt Raum einnehmen. Ich hoffe, dann ist auch genug Raum für dieses Thema und die Ukraine ist nicht genukt worden und der Rest der Welt hoffentlich auch nicht. Und ja, macht's gut, Kopf hoch und bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.